Der Predigtext zu dem heutigen Sonntag, dem dritten Advent, steht in 1. Korinther 4, die ersten 5 Verse. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Ich habe mich zunächst gefragt, ist das wirklich ein aktueller Bibeltext zum Advent? Advent hat doch meistens die Vorstellung von Feierlichkeiten, von Licht, von Wärme, von Freude am äußeren Leben. Und hier nun ein Text von Haushalterschaft, ein Text von Treue, ein Text von Nichtrichten. Wenn wir den Wochenspruch dazu nehmen, merken wir, dass Advent etwas mit Glaubensarbeit zu tun hat. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Als Johannes der Täufer vor dem Herrn Jesus hergehen musste, um den Weg zu bereiten, hat er das nicht mit äußeren Annehmlichkeiten getan, sondern der Bußruf wurde plötzlich laut. Wegbereitung heißt, nehmt die Haltung ein, die würdig ist, diesem Herrn zu begegnen. Seid Zeugen auf seine Wiederkunft hin in eurem Leben. Wir verstehen also, hier ist ja die Gemeinde angesprochen. Hier sind nicht die Menschen im Allgemeinen angesprochen, die Jesus noch gar nicht kennen, sondern die, die ihn kennen, sind angesprochen. So ein Verhalten zu haben, dass das Wiederkommen des Herrn dadurch spürbar, sichtbar wird und verkündigt wird. Denn durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist sind wir ja zu Gliedern des Leibes Christi geworden. Zu Dienern Christi und zu Beschenkten aus dem Himmel hier auf der Erde mit Geheimnissen, die nur wiedergeborene Kinder Gottes kennen können. Denen, die anderen Menschen, die den anderen Menschen verborgen sind, die gar nichts davon mitkriegen. Und wenn Gemeinde Jesu auf Erden das nicht mit ihrem Leben präsentiert und repräsentiert, dann bleibt alles finster. Keiner merkt, dass Jesus lebt. Darum ist dieses Wort hier geschrieben und Paulus, natürlich, er wurde sehr kritisiert von den anderen. Du kannst doch nicht so leben oder so reden. Aber er sagte, wir sind doch als Gläubige dazu berufen, als Gläubige Haushalter über Gottes Geheimnisse zu sein und Diener Christi zu sein. Wir müssen doch die Sache beim Namen nennen. Wir dürfen doch nicht nur uns in äußeren Feierlichkeiten ergehen. Wir sind doch Glieder am Leib Christi, am Leib Gottes. Darum stellte der Apostel auch diese Frage, und ich möchte sagen, es ist auch eine adventliche Frage. Eine Frage, die zur Bereitschaft helfen sollte, im Advent zu leben, Gottesdienst im Advent zu vollführen. Im 6. Kapitel dieses 1. Korintherbriefes fragt er, wisst ihr denn gar nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Habt ihr das vergessen? Ihr seid doch Christen. Ihr gehört doch zu Christus. Wer hat denn da nun das Sagen? Christus natürlich. Soll er nicht euer Leben bestimmen? Und in dem 19. Vers dieses Kapitels sagt er dann, wisst ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Geistes Gottes sind? Der in euch ist, den Geist habt ihr von Gott und ihr gehört euch nicht mehr selbst. Er hätte auch sagen können, also das Leben soll doch von Gott geprägt sein, damit ihr Adventsmenschen seid. Wie wollt ihr denn sonst Gott dienen? Wie wollt ihr denn sagen, macht den Weg bereit, der Herr kommt, sieht ja keiner sonst an euch. Erlebt ja keiner, hört ja keiner. Wir verstehen also diese Aufforderung an Gemeinde Jesu. Diese Wiederkunft soll nicht nur mit Worten angekündigt sein, sondern durch das Leben der Christen deutlich werden. Das Leben soll zeigen, macht euch auch auf. Denn Gott kommt, seid ihr denn schon bereit? Paulus appellierte an das Wissen der Gläubigen, an unser Wissen durch den Heiligen Geist, dass wir, nachdem wir durch Jesus Christus gerettet worden sind, vom ewigen Verderben, und das darf man ja nie vergessen. Petrus hat es einmal so geschrieben, also wenn ihr das vergesst, dann wandelt ihr wieder im Dunkeln, ihr wisst gar nicht, wo ihr hingeht. Wenn ihr vergesst, wovon ihr erlöst seid, Christen dürfen das nie vergessen. Sie dürfen nie vergessen, dass sie verdammte, verurteilte Sünder waren und nur durch Jesus Christus herausgerettet worden sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, vergiss das nicht für dein Leben. Denke daran, dass du ein Verfluchter warst. Aber durch Jesus bist du ein Geliebter Gottes geworden. Vorher hattest du keine Chance für gutes Leben, ewiges Leben schon gar nicht. Jetzt aber bist du geliebt. Es ist neu geworden. Weißt du das nicht mehr? Du bist erlöst aus dem Verderben. Du bist befreit von der Schuld, die schwer auf dir lag. Du bist auch befreit von deiner eigenen Gedankenwelt. Ach, das ist so kostbar. Ich freue mich heimlich manchmal darüber, dass ich nicht mehr meinen eigenen Gedanken leben muss. Denn die können mich oft sehr traurig machen. Die können mich so in die Zwangsjacke bringen, wenn ich selber anfange zu denken über die Situation der Zeit, über mein Versagen, über die Werdegänge der Gemeinde Jesu, dann kann man ja nur traurig werden. O Herr, ich brauche nicht meine Gedanken, sondern deine Gedanken. Denn du hast Hoffnung, die mir aus mir heraus fehlt. Du hast Hoffnung für die Menschen, du hast Hoffnung für die Gemeinde. Daran sollen wir erinnert werden. Wir dürfen in der Abhängigkeit von den Gedanken Gottes leben. Wir sind nicht nur berufen, erlöst zu sein, sondern als Erlöste dem Erlöser zu dienen. Das ist eine wunderbare Sache. Parallel jetzt zu diesen Adventstagen begeht Israel ja bereits ein Fest, was auch auf dieses Thema hinweist, nämlich das Chanukka-Fest. Heute ist der zweite Tag dieses Festes. Was war denn der Inhalt dieses Festes? Eben die Wiederherstellung des Verhältnisses zu Gott. Ich lese euch mal etwas, was ja ganz aktuell auch für die heutige Zeit sein kann. Denn was erlebte Israel, nachdem das griechische Reich untergegangen war und Feinde des Nordens sie belagerten? Mitten aus Israel, aus den abgesonderten Gläubigen, standen Leute auf und sagten, wir wollen leben wie die Griechen. Wir wollen sein wie alle Menschen. Ja, das waren keine Heiden in erster Linie. Das waren Juden. Und sie baten die Heiden, diesen Willen im ganzen Volk durchzusetzen. Stellt euch das mal vor. Gemeinde Jesu soll abgesondert sein für Jesus, ihm dienen. Aber auch im Neuen Testament steht, aus eurer Mitte kann es passieren, stehen Leute auf, die sagen, wir wollen leben wie alle anderen. Wir wollen nicht im Advent leben, wir wollen nicht Jesus allein dienen. Da steht es im Makkabäer, das ist kein biblisches Buch, aber von Luther übersetzt, weil es gut zu lesen ist. Aus ihnen schoss eine böse Wurzel auf, nämlich Antiochos Epiphanes, also aus dem Zerfall des griechischen Reiches, der in Rom als Geisel für seinen Vater Antiochos den Großen gewesen war. Er fing an zu regieren. Zu dieser Zeit traten in Israel gottlose Leute auf. Die überredeten viele und sagten, lasst uns ein Bündnis mit den Heiden ringsumher schließen, denn wir haben viel leiden müssen seit der Zeit, da wir von den Heiden abgesondert waren. Klingt doch sehr aktuell. Viele Christen in unserer heutigen Zeit sagen das auch. Müssen wir denn immer für Jesus abgesondert sein? Lasst uns doch mal ein bisschen frei leben wie alle anderen Menschen. Das ist doch viel einfacher. Ist doch ein Stress, immer nur Jesus und Jesus allein. Diese Meinung gefiel vielen gut, steht hier. Und einige aus dem Volk entschlossen sich, zum König zu gehen. Der gestattete ihnen, heidnische Lebensweise einzuführen. Da richteten sie in Jerusalem eine Kampfbahn her, wie sie auch die Heiden hatten. Sie stellten künstlich auch wieder ihre Vorhaut her, denn sie waren ja beschnitten, die Juden, und fielen vom Heiligen Bund ab, passten sich den anderen Völkern an und gaben sich dazu her, allen Lastern zu frönen. Antiochus natürlich gefiel das gut und er unterstützte all die abtrünnigen Israeliten gegen diejenigen, die den Glauben halten wollten. Und er ließ ein Gebot ausgehen, dass nur noch ein einziges Volk sein sollte. Da gaben alle Völker ihre Gesetze auf und willigten in das Wort des Königs Antiochus ein. Und auch viele aus Israel willigten ein und opferten den Götzen und entheiligten den Sabbat. Das ist die Verschmelzung mit der Welt. Ja, sie sind doch abgesondert gewesen für Gott. Und so auch im Neuen Testament. Christen sind abgesondert für Christus. Aber wir sehen das ja auch in mancherlei Bewegung unserer Zeit, wo man einfach diese Einheit, diese falsche Einheit mit der Welt sucht, damit man entspannter als Christ leben kann. Wir wollen doch Fun, Spaß. Wir wollen nicht Verfolgung. Wir wollen nicht abgesondert werden von anderen Menschen um unseres Glaubens willen. Aber nun werden wir doch erinnert in diesem Text zum dritten Advent. Erinnert daran, von wem wir abhängig sind, geworden sind und uns auch gefreut haben, dass wir abhängig sein durften. Damals in Israel suchte man natürlich der Teil, der gläubig geblieben war, den Tempel, der entweiht war, aus dem die Geräte herausgenommen worden sind und auf den Altar, Brandopferaltar, ein Götzenaltar aufgerichtet worden ist, wieder zu reinigen. Es gab viele Gebetskämpfe, es gab Märtyrer, es gab eine Mutter, die ihre 7 Söhne ermutigte, sich lieber töten zu lassen, als einen Kompromiss mit den Feinden einzugehen. Sie sollten Schweinefleisch essen, obwohl Gott das verboten hat. Und sie sprach den Söhnen zu, tut das nicht. Ihr werdet leben in Ewigkeit. Und sie musste dann zusehen, wie ihre 7 Kinder, eins nach dem anderen, nicht nur einfach getötet worden sind, sondern es wurde ihnen der Skalp abgezogen, die Haut abgezogen, die Hände abgeschlagen, schlussendlich auf einem Rost gebraten. Ja, stellen wir uns das mal vor. Und diese Mutter sagte dann trotzdem, bleibt bei dem lebendigen Gott, verlasst ihn nicht. Schlussendlich wurde sie auch getötet. Und sie sagten alle ein Zeugnis. Du, Antiochus, du kannst uns jetzt äußerlich das Leben nehmen, aber das Leben mit Gott kannst du uns nicht nehmen. Aber du wirst zur Rechenschaft gezogen werden für das, was du tust. Was für ein Glaube, Und nach 2 Jahren, an demselben Tag, 25. Kislev, wo der Tempel entweiht worden ist, am selben Tag weihten sie dann wieder den Tempel ein. Und das ist Chanukka. Das ist Chanukka. Gott gaben sie die Ehre, sie kehrten zurück. Und sie wussten, ja, weil so viele unter uns abtrünnig geworden sind, hatte der Feind Vollmacht über uns. Aber wir wollen zurück zum Herrn. Und dann heißt es, sie schmissen sich auf den Boden und demütigten sich vor Gott und freuten sich zugleich, dass sie wieder in Gemeinschaft mit ihm leben konnten. Wir können sagen, Bereitschaft auf Advent. Denn auch im Hebräerbrief heißt es ja im 9. Kapitel, wenn schon das Opferblut von Tieren eine äußere Reinigung bewirkte, damit man Gottesdienst im Tempel zu Jerusalem vollführen konnte, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Also das ist ein gewaltiges Wort. Wir haben es ja manchmal schon schwer, untereinander uns zu dienen, den Menschen zu dienen. Und jetzt der Gedanke, ich soll, darf dem lebendigen Gott dienen. Das ist Freude im Advent. Das ist ein Zustand, wenn er hergestellt ist, der auch in der Bereitschaft steht, diesem Gott immer wieder neu zu begegnen im Gebet, in seinem Wort und bei seiner Wiederkunft. Zu dienen dem lebendigen Gott. Also einmal gereinigt von den toten Werken, weg das alte Leben, her das neue Leben, dem lebendigen Gott dienen. Darum sagt Paulus, dafür soll uns jedermann halten, für solche Leute. Wenn die uns sehen, sollen sie sehen, ach, das sind Diener Gottes. Die haben ein neues Leben. Die haben nicht nur neue Worte auf ihren Lippen, die sind ja ganz anders geworden. Das soll unser Bemühen sein, unser Wunsch sein, dass das sichtbar wird. Ich finde es gut, dass Traktate verteilen. Aber das kann eigentlich jeder. Das kann auch ein Gottloser machen. So ein Zettel weitergeben, ja? Dazu muss man sich gar nicht verändern. Muss man vielleicht ein bisschen Mut haben, vielleicht ein bisschen dreist sein. Dann kann man so ein Zettel weitergeben. Aber das Leben verändern lassen, dass es spricht und sichtbar wird für den lebendigen Gott, das ist noch was anderes. Dafür halte uns jedermann, für Diener Jesu Christi. Es soll zu sehen sein, dass wir am Werk Jesu stehen. Es soll sichtbar sein vor der Gemeinde und vor der Welt, dass wir keine Knechte mehr sind der Welt. Der Herr Jesus hat das ja immer so auf den Punkt gebracht. Er hat es so deutlich gemacht, im Lukas-Evangelium, Kapitel 14 zum Beispiel, Vers 33, wer nicht allem absagt, was er hat, der kann gar nicht mein Jünger sein. Und bei dem kann man auch gar nicht erkennen, dass er mein Jünger ist. Das sind so einfache Worte, aber mit so einem großen Tiefgang. Wer seine Verwirklichung in der Welt sucht und sein Herz an die Dinge dieser Welt hängt, kann mir nicht folgen. Dem wird man auch nicht ansehen, dass er mir folgt. Und der Herr Jesus geht ja noch weiter im Blick auf diese Absonderung und sagt in Vers 26 von Lukas 14, wer mir folgen will, der soll auch Vater, Mutter, Brüder, Schwestern und dazu sein eigenes Leben hassen. Stellt euch das mal vor. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das sollen die Menschen von uns halten, dass wir nicht bestimmt werden von anderen Menschen, sondern von Gott. Jeder weiß, dass ja der Familie hat, dass man immer dazu neigt, sich von den Familienangehörigen irgendwo abhängig zu machen, das Leben danach einzurichten. Mütter für die Kinder, Mann, Frau, umgekehrt. Man passt sich irgendwo an. Aber sollte nicht die Frage sein, dass ich zuerst Jesus angepasst bin? Und auch in Kauf nehme, dass vielleicht ein Mensch mich um Jesu willen verlässt, weil ich mit Jesus gehe? Sollte es nicht lieber so sein? Ja, der Herr Jesus redet ja immer eine klare Sprache. Wir versuchen immer drum herum zu reden. Aber er sagt es ganz deutlich. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann auch kein Zeugnis davon in der Welt sein. Ein lesbarer Brief, sagt der Apostel Paulus, dürfen wir, sollen wir sein. Nicht geschrieben mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist, 2. Korinther 3. Wir fragen uns ganz kurz mitten im Advent, denn wir erwarten ja die Wiederkunft Jesu und wollen ihm hier dienen, woran diese Dienerschaft doch zu erkennen ist. Das eine ist, dass wir nicht mehr im alten Wesen des alten Menschen wandeln müssen. Im Römerbrief heißt es, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, dürfen wir aufhören, dem sündlichen Leib zu leben, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wir sind befreit zu einem anderen Leben. Ich weiß, dass den intellektuellen Menschen das überhaupt gar nicht eingehen kann, wie man ein anderes Leben haben kann. Wir haben doch nur dieses eine. Durch die Wiedergeburt im Geist ist aber ein anderes, unsichtbares, neues Leben freigesetzt worden, wie es an vielen Stellen der Schrift steht. So, dass an die Stelle der früheren Freuden, die ausschließlich der Welt dienten, jetzt Gerechtigkeit, Friede im Heiligen Geist tritt. So steht es auch im Römerbrief. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Feiern und fröhlich sein, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das sind die Säulen, die hervortreten dürfen. Das andere darf auch mit dranhängen. Und der Herr Jesus sagte es auch deutlich in Matthäus 24, das ist das Problem in der letzten Zeit. Man wird sich nur noch den natürlichen Dingen hingeben. Essen, trinken, heiraten, heiraten lassen. Ganz natürliche Dinge. Ja, die gehören auch zum Leben. Aber man lebt nicht mehr Christus und ist dadurch auch nicht bereit auf sein Wiederkommen. Ein zweites noch, dass wir Gottes Diener sind, soll erkannt werden auch an den Werken, Taten, die wir tun. Besser gesagt, an den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Ich finde diese Aussage wunderbar entspannend. Da hört die Quälerei auf, Gott dienen zu wollen. Oh, was quälen sich viele Christen ab. Denke nach, was sie für Gott tun können. Dabei ist alles schon fertig. Im Epheserbrief heißt es im 2. Kapitel, Vers 10, dass wir berufen sind, mit Jesus zu leben in den Werken, die er bereits bereitet hat. Wir machen eigentlich nur mit. Wir machen nichts Neues. Oder wir machen was ganz anderes. Dann ist es nicht das, was Gott bereitet hat. Aber daran werden wir auch erkannt, ob wir in den Werken des Herrn wandeln. So wie wir aus Gnaden ein Glied am Leibe Jesu geworden sind, werden wir aus Gnaden in die Werke Gottes mit hineingenommen. Denn alles, was wirklich in der Gemeinde Jesu zum Guten geschieht, wirkt der eine selbe Heilige Geist. Und er macht uns bereit, auch auf die Wiederkunft Jesu im Advent. Diese Gaben, diese Befähigung zum guten Werk soll also diese Gaben sichtbar werden in unserer Umgebung. Liebe Geschwister, lasst uns das einfach so im Herzen mal bewegen. Vor den Gläubigen sollen die guten Werke sichtbar werden. Worin denn? Indem wir die Fähigkeit haben, einander zu ergänzen. Das ist ja unter den Menschen gar nicht möglich. Alle sind ja Individuen. Jeder hat seine Vorstellung. Jeder will sein Recht durchsetzen. Aber in der Gemeinde Jesu ist das Neue. Wie es in Römer 12 auch steht, einer ist des anderen Glied. Obwohl sie ja so unterschiedlich sind. Einer ist des anderen Glied. Das ist das Werk Gottes, dass wir einander ergänzen dürfen in seinem Geist, nicht störend wirken und nicht zersetzend wirken. Was ganz Wunderbares. Und wo das zu sehen ist, da sieht man Jesus den Lebendigen. Und die Werke vor der Welt lauten ja so. Der Herr sagte, Matthäus 5, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke, das Licht ist die Gabe des Heiligen Geistes, eure guten Werke sehen und daran erkennen, dass Gott lebt. Den Vater im Himmel preisen, nicht die guten Qualitäten des Menschen. Den Vater im Himmel preisen. Wir merken, es geht um viel mehr. Werke des Herrn. Ein drittes, die Dienerschaft Christi soll auch erkennbar werden, nicht nur daran, was wir tun, sondern wie wir es tun. Das ist ja auch noch eine große Aufgabe. Man kann ja so vieles tun. Man kann mit murrenden Worten vielleicht eine Tätigkeit tun, die man gar nicht tun will, die aber doch dem anderen angenehm ist. Man kann sich montags zur Arbeit schleppen mit Hängegesicht und einfach seine Pflicht üben. Naja, hoffentlich ist bald wieder Freitag, dass wir nach Hause gehen können und Wochenende haben. Nein, an dem Wie. Es steht im Philipperbrief geschrieben, tut alles ohne Murren, ohne Zweifel, ohne, das ist ein neues Werk, Wesen, ohne Murren. Stellt euch das mal vor, eine Woche mal ohne Murren. Das wird eine schöne Woche. Das ist eine Adventswoche. Diese Dienstgesinnung wird am meisten in der Liebe sichtbar. Ja, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Auch so ein Wort ist doch schnell gesagt. Also ich kann das ganz schnell sagen, sowas. Aber leben? Wie geht denn das? Die Liebe hat doch solche Qualitäten, wie sie in der Schrift stehen, die mir gar nicht eigen sind. Unendliche Geduld, Langmut, ja, also da reißt mir doch manchmal der Faden der Geduld, merken wir. Das Wie ist doch sehr wichtig. Adventsmenschen, die Gott dienen, sollen dieses Wesen auch sichtbar werden lassen. Darum steht ja auch in der Schrift, durch die Liebe diene einer dem anderen. Und der Herr Jesus sagt daran, erkennen die Leute sogar, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt und nicht die Köpfe einschlagt. Dann werden die staunen. Das müssen wir uns sagen lassen aus Gottes Wort. Wir richten uns selbst nicht, so wie Paulus sagt, aber der Herr ist es, der uns richtet. Er will seinen Maßstab in uns aufrichten. Im umgekehrten Falle, wenn dies nicht sichtbar wird, die Dienstgesinnung, dann wird Gottes Wort verlästert. Dann wird Gottes Wort nicht gesehen. Darum diese Anweisungen, sei es an die Männer im Alltag, ich lese uns mal so eine Anweisung, ja. Und auch für die Frauen und für die Jünglinge, 1. Timotheus 6, 1 bis 2, die Arbeitnehmer oder die da unter dem Joch sind, irgendwo abhängig, sollen ihren Herren aller Ehre wert halten, auf dass nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Wer gläubige Herren hat, soll sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern soll vielmehr noch ihnen dienen, weil sie gläubig und geliebt sind und der Wohltat teilhaftig sind. Das lehre und ermahne, schreibt hier der Apostel Paulus. Und im Titusbrief, da wird auch von den reifen Frauen gesprochen. Die reifen Frauen in der Gemeinde, sage ihnen, dass sie sich halten, wie es den Heiligen ziemt. Keine Lästerin sein, nicht Weinsäuferinnen, gute Lehrerinnen sein. Dass sie den jungen Frauen sagen, züchtig zu sein, ihren Männern untertan zu sein, sie lieben, die Kinder lieben, sittig, keusch, häuslich, gütig, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das ist ja Adventsleben, Bereitschaft auf die Wiederkunft Jesu. Desgleichen auch den jungen Männern, ermahne sie, dass sie züchtig seien. Dass sie immer unter der Verbindlichkeit mit Jesus leben. Und natürlich auch denen, die Kreisen und Gemeinden vorangehen, wird gesagt, stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke und unverfälschter Lehre mit aller Ehrbarkeit. Das heißt, berufe dich auf deinen Herrn Jesus Christus. Hier verstehen wir auch das Wort mitten im Advent und ich komme dort zum Schluss. Es ist ja viel, nicht, was wir so aufnehmen müssen. Was der Herr Jesus sagt in Johannes 12, wer mir dienen will und somit auch bereit sein will auf mein Wiederkommen, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, wo ich bin. Das wäre doch ein neues Gebet im Advent mit der Frage, Herr Jesus, wo bist du? Ich will ab heute nur noch da sein, wo du bist. Bitte erleuchte mich. Ich möchte nirgendwo anders mehr stehen, als da, wo du stehst. Ich möchte nirgendwo anders mehr gehen, als da, wo du gehst. Ich möchte nirgends anders etwas tun, als das, was du tust. Wäre doch ein wunderbares Gebet. Damit wir bereit sind auf die Wiederkunft Jesu. Und wir haben viele Geheimnisse zu verwalten, die immer mehr sichtbar werden sollen. Ach, da hätten wir noch viel zu sagen. Ein Geheimnis lautet ja, Christus in uns. Oh, was ist das für ein Geheimnis? Sieht ja keiner. Andere sagen, du bist ein Spiritist. Wenn du sagst, Christus in dir, das ist ein Geheimnis. In diesem sollen wir leben, Haushalter sein. Das Geheimnis der Sammlung Israels, Verwerfung, Wiederannahme, das wissen wir. Auch das Geheimnis der Bosheit, uns ist es anvertraut. Wir haben Augen bekommen zu sehen und Ohren zu hören, zu erkennen, wo der Satan schleichenden Fußes durch die Welt geht, um die Menschen zu verführen. Geheimnis der Bosheit, es ist da, es bewegt sich jeden Tag. Das Geheimnis des Lebens mit Gott in Ewigkeit. Unser Wandel ist im Himmel, sagt der Apostel. Von dort werden wir gespeist und von dort warten wir auf die Wiederkunft. Und in diesem neuen Adventsleben sind wir sicher mancherlei Kritik ausgesetzt, wer so lebt. Aber was sagte der Apostel Paulus? das ist mir gleichgültig, wenn ich von einem menschlichen Tage gerichtet wird. Interessiert mich gar nicht. Ich beurteile mich selbst auch nicht, denn darin bin ich ja nicht gerechtfertigt. Ich verstehe mich auch nicht, aber Christus versteht mich. Darum, meine lieben Brüder, so sagt er, richtet nicht, bevor der Herr selber kommt. Seid nur selbst bereit auf seine Wiederkunft. Wenn er kommt, macht er alles Verborgene offenbar. Schonungslos. Es wird alles sichtbar. Warte auf den Tag. Denn wenn du es offenbar machen willst, so hätte der Apostel Paulus sagen können, dann verfällst du selbst in einen Zustand, wo du nicht mehr Adventsmensch bist. Ich möchte uns ein Beispiel noch geben zum Schluss darüber, wie missverstanden mancher Mensch sein kann, der aber doch dem Guten diente. Da habe ich von einem Mann gelesen, der in seinem ganzen Leben immer falsch eingeschätzt worden ist. Er war bekannt als einer, der viel Geld verdiente. Er hatte ein hohes Einkommen. Aber sein Leben sah immer sehr knauserig aus. Er schien sehr sparsam zu sein. Und man hatte ihm unterstellt, das muss ein ganz geiziger Kerl sein. Aber als dieser Mann starb, wurde etwas offenbar, dass er das Geld gespart hat für ein Projekt, was in dieser Stadt unbedingt nötig war. Denn es gab kein sauberes Wasser. Viele Menschen erkrankten an dem schlechten Brunnenwasser. Und das, was er gespart hatte, sein ganzes Leben, wurde für das Projekt sauberes Wasser eingesetzt, damit es den Menschen der Stadt gut ging. Aber sie hatten ihn vorher verdächtigt, dass es der größte Geizkragen der Stadt wäre. So kann es passieren. So kann es dir vielleicht auch passieren. Aber bleibe in der Sache bei Jesus. So wie der Mann auch bei dieser Sache blieb, er ließ sich nicht abhalten, trotz der Kritik, dieses Projekt zu verfolgen. So sollen wir als Adventsmenschen bei Jesus bleiben, egal wie wir eingeschätzt werden durch andere. Denn Jesus ist unser Herr, er ist unser Heiland, er ist auch unser Richter, er ist unser König, er ist unser Leben und er kommt bald wieder. Bereitet dem Herrn den Weg. Amen. Amen. Lasst uns anbeten und dazu aufstehen. Wir danken dir von ganzem Herzen, himmlischer Vater, dass du dich immer wieder bezeugst durch dein lebendiges Wort, das du uns Menschenkindern dargereicht hast, damit wir dich, dein Wort, mehr verstehen. Wir danken dir, dass du in Jesus Christus uns ein neues Leben gegeben hast, was in Ewigkeit pulsiert, aber auch in dieser Zeit sichtbar und spürbar und hörbar sein soll. Und wir bitten dich so von Herzen, als Glieder deines Leibes, Herr Jesu, dass du uns durchflutest mit der Kraft deines Geistes, damit dein Wesen, deine Arbeit und deine Worte durch uns fließen und hörbar und spürbar werden. Wir danken dir, dass du uns in die Absonderung genommen hast zu dir hin. Und wir wollen auch nicht gleich sein allen Völkern. Vergib deinem Volk Israel und segne es aufs Neue, dass es sich in die Absonderung führen lässt. Und auch gedenkt bei diesem Chanukka-Fest, welch großer Schaden entstanden ist durch die Kompromisshaftigkeit mit der Welt. Und segne auch uns, dass wir in der Abgeschiedenheit für dich bleiben, um noch kostbare Seelen in der Welt zu dir hinzurufen. Du gibst uns Vollmacht dazu. Darüber ehren wir dich und danken dir, dass die Woche, die vor uns liegt, eine Woche des Herrn sein darf. Amen.